Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Personal in den Kliniken hat im zurückliegenden Jahr mit die Hauptlast der Corona-Pandemie getragen. Dafür gab es viel Applaus, doch an den Arbeitsbedingungen, gerade in der Pflege, hat sich nichts geändert. Angeschoben von der Gewerkschaft Verdi hat sich in Berlin die Krankenhausbewegung gegründet. Tausende Beschäftigte machen Druck und sie haben den Klinikkonzernen Vivantes und Charité ein Ultimatum gesetzt. Die Botschaft: Wir sind streikbereit. Der Bericht dazu kommt von RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Corona hat alles verschärft, aber Überlastung, menschenunwürdige Zustände und ungerechte Bezahlung waren schon vor der Pandemie an der Tagesordnung, sagen die Beschäftigten. Jenny Lange etwa arbeitet im Klinikum Spandau im Bistro und rechnet vor, was es für sie bedeutet, nicht beim Mutterkonzern Vivantes, sondern bei einer Tochterfirma angestellt zu sein.
Wir reden hier zum Beispiel in meinem Bereich davon, dass ich gut 800 Euro weniger verdiene als eine Angestellte im Mutterkonzern. Ich glaube, was das mit einem macht, kann sich jeder vorstellen.
Den Tarifvertrag TVÖD für alle fordert auch Julia Butter. Sie ist Laborkraft im Wechseldienst rund um die Uhr an Wochenenden. Und auch sie kritisiert, dass es zwei Klassen von Beschäftigten gibt.
Für die exakt gleiche Arbeit bekommen wir also weniger Gehalt und in vielen Fällen noch weniger Urlaub. Und das wird einfach unfassbar wütend und frustriert uns.
Butter hat sich mit rund 8.400 Kolleginnen und Kollegen zur Krankenhausbewegung zusammengeschlossen. Initiiert von der Gewerkschaft Verdi erhöht diese nun den Druck. Verdi-Verhandlungsführerin Maike Jäger.
Das 100-Tage-Ultimatum sagt ja ganz klar, wenn keine Verhandlungen aufgenommen werden und man nicht den Einigungswillen an irgendeiner Stelle erkennen kann, dann kommt Streik.
Die Arbeitgeberseite reagiert verhalten. Die Charité nimmt die Erwartungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ernst, teilt die Uniklinik schriftlich mit. Vivantes-Pressesprecherin Christina Chenet verweist darauf, dass der landeseigene Klinikkonzern im vergangenen Jahr 30 Millionen Euro Verlust gemacht habe.
Die Forderung, TVÖD für alle, auch in den Tochtergesellschaften zu bezahlen, würde dazu führen, dass Kosten in Höhe von weiteren 35 Millionen Euro etwa anfallen. Das wird durch die DRG-Pauschalen, also durch die Beiträge der Krankenkassen, nicht refinanzierbar sein.
Mindestens genauso kritisch sehen die Kliniken die Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung. Dieser soll verbindliche Personalstandards auf den Stationen festlegen, um eine bessere Betreuung und Pflege zu ermöglichen. Werden Personalstärken unterschritten, sollen Beschäftigte Anspruch auf mehr Geld und oder Freizeit bekommen. Auch hier heißt es von Vivantes nicht bezahlbar und unrealistisch, denn die zusätzlichen Pflegekräfte gäbe es am Markt gar nicht. Janine Sturm, Intensivpflegerin an der Charité, widerspricht.
Wir sind fest davon überzeugt, es gibt genügend examiniertes Personal, aber Tausende von Kolleginnen sind in die Teilzeit geflüchtet, weil sie einfach der Belastung nicht mehr standhalten können. Oder haben ihren Wunschberuf sogar komplett verlassen.
Das Ultimatum der Beschäftigten an den Kliniken läuft bis 20. August. Wenn bis dahin nichts passiert, wäre ein Streik mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl möglich.
Für Menschen ist sie nicht gefährlich, die afrikanische Schweinepest, aber die aus Osteuropa vordringende Krankheit bedroht die Tierproduktion in Deutschland. Sollten Hausschweinbestände in Brandenburg durch Wildschweine infiziert werden, die aus Polen eindringen, dann droht die Tötung der Masttierbestände und das wiederum bedeutet das wirtschaftliche Aus für Landwirte. Nun steht ein erster fester Zaun, der Wildschweine stoppen soll, die unter anderem durch die Oder, Warthe und Neiße aus Polen kommen. RBB-Reporter Thorsten Südow hat sich das vor Ort angeschaut.
Den Metalldrahtzaun entlang von Oder und Neiße zu bauen, der aus Polen kommende und mit der afrikanischen Schweinepest infizierte Wildschweine aufhalten soll, war seit Ende September vergangenen Jahres alles andere als einfach. Kriegsmunition musste geborgen werden, bevor Zaunpfähle in den Boden gerammt werden konnten. Und bis vor kurzem waren die Polderwiesen unweit der Oder im Uckermarkkreis zu nass. Carina Dörk, die Landrätin der Uckermark, steht nun zufrieden im prasselnden Regen. Die letzten 15 Kilometer des 1,20 Meter hohen Metallzauns stehen aus ihrer Sicht jetzt stabil gegen die afrikanische Schweinepest ASP.
Die ASP ist noch lange nicht vorbei. Hier gerade in der Nähe von Stolpe ist auf der polnischen Seite ein totes ASP-Schwein gefunden worden, sodass schon zu merken ist, dass von Süden her der Druck auch in Richtung Norden kommt. Und wir Vorkehrungen getroffen haben, dass ein Übertreten der Schweine von polnischer Seite hier in Richtung Uckermark nicht mehr möglich ist.
So schnell wie möglich soll wenige hundert Meter weiter westlich ein zweiter Zaun in die Landschaft gerammt werden. Fertig wäre dann ein Schutzkorridor, um die für Hausschweinbestände tödliche ASP-Gefahr für ganz Deutschland zu minimieren, sagt Anna Heyer-Stuffer, Leiterin des Krisenstabes und brandenburgische Verbraucherschutzstaatssekretärin.
Der Schutzkorridor ist wichtig, weil wir hier einen sehr hohen Infektionsdruck aus Polen haben. Und dieser Schutzkorridor hat zur Aufgabe die vollständige Tilgung der Wildschweine. Dadurch können wir wirksam die Infektionsketten durchbrechen und damit die weitere Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest verhindern.
Nicht nur die 7 Schweinemastbetriebe in der Kernzone hoffen, dass Einkesselung und Bejagung der Wildschweine die Gefahren für die Landwirtschaft abwenden. Und Uckermark-Landrätin Carina Dörck ruft Angler, Landwirte und Besucher auf, niemals die Tore im ASB-Zaun zwischen Uckermark und Spree-Neiße-Kreis offen zu lassen.
Es macht natürlich wenig Sinn, wenn wir für viel Geld einen Zaun errichten und dann nachher die Tore geöffnet bleiben.
Insgesamt sind in Brandenburg in 9 Monaten 670 Kilometer fester Zaun zur Eindämmung der afrikanischen Schweinepest aufgestellt worden. Wie erfolgreich die Schweinepestbekämpfung ist, müssen die nächsten Monate zeigen.
Der Bericht von Thorsten Südow. Am östlichen Ende des Werkgeländes der BASF in Schwarzheide im Landkreis Oder-Spreewald-Lausitz, da gibt es noch ein freies Feld und da will die französische Firma Air Liquide investieren. Gebäude sind noch nicht da, aber der Rohstoff, den die Firma braucht, zu Genüge. Schlicht die Luft. Denn hier soll eine Luftzerlegungsanlage entstehen. Wie das geht, Luft zerlegen, das hat sich RBB-Reporterin Aline Lepsch erklären lassen, und zwar beim Spatenstich für die neue Anlage.
Für 40 Millionen Euro entsteht hier eine Luftzerlegungsanlage, erklärt Gilles Levent, der Deutschlandchef von Air Liquide.
Vereinfacht dargestellt wird die Luft aufgesaugt, komprimiert, gereinigt und sie wird dann sehr, sehr kalt gemacht. Dann entsteht ein Prozess, wo die Luft eben flüssig wird und Gase trennen sich dadurch und somit kann man diese Gase dann auch abfangen, weiter reinigen und dann später verwerten.
Sauerstoff und CO2-freie Druckluft soll in der neuen Anlage entstehen. Vor allem für die Kathodenfabrik der BASF, die direkt nebenan bereits gebaut wird, erklärt Jürgen Fuchs, der Vorsitzende der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide.
So dass wir die Stoffe, die hier in der neuen Luftzerlegungsanlage hergestellt werden, über kurze Wege direkt in unseren Produktionsprozess der Batteriematerialien einbinden können.
Die französische Air Liquide ist bereits seit 60 Jahren mit der BASF verbandelt. Seit 25 Jahren schon am Standort Schwarzheide. Gilles Levin begründet:
Wir haben hier tolle Möglichkeiten, auch diese neuen Trends, sei es jetzt die E-Mobilität, aber auch hin zur Klimaneutralität. Wie schaffen wir diesen Wandel der Industrie?
Die Luftzerlegung und die Herstellung von Industriegasen ist allerdings echt energieintensiv. Dafür soll vorrangig erneuerbare Energie genutzt werden. Und die Endprodukte selbst sind eben genau für Prozesse gedacht, die die Industrie umweltfreundlicher machen, erklärt Gilles Levin. Die Wirkung gehe über die Werkgrenzen der BASF hinaus. Eine deutliche Stärkung des Standorts, gerade im Strukturwandel, sagt Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Für die Lausitz ist erstmal, dass hier eine Kreislaufwirtschaft entsteht und eine Wertschöpfungskette entsteht, die sich schlussendlich ja auch in den kommunalen Budgets wiederfinden wird, weil die Unternehmen zahlen hier ihre Steuern und Ähnliches. Es holt zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in die Region.
Der Luftzerlegungsprozess ist fast vollautomatisiert und bietet eigentlich nur 2 neue Arbeitsplätze. In der Kathodenfabrik werden jedoch bis zu 200 Arbeitsplätze entstehen.
Das waren Infos von Aline Lepsch. Sinkende Inzidenzen, steigende Impfquote machen es möglich. In immer mehr Bereichen kehrt ja fast wieder normales Leben zurück. Das gilt auch für sogenannte körpernahe Dienstleistungen. Und damit sind wir dann auch bei der Prostitution. Schon Mitte Juni wurde in Berlin das körpernahe Arbeitsverbot für Prostituierte aufgehoben. Nun treten weitere Lockerungen fürs Gewerbe in Kraft. Und die Details kennt Inforadio-Reporterin Annette Miersch.
Sexuelle Dienstleistungen sind in Berlin wieder erlaubt, nun auch wieder mit Geschlechtsverkehr. Voraussetzungen sind eine Terminvereinbarung, ein negativer Test des Freiers und FFP2-Masken auf beiden Seiten. Relativ gut umzusetzen ist das wohl für sozial voll integrierte Prostituierte wie Ruby Rebelde vom Verein der Sexarbeiterinnen Hydra. Sie habe ihren Job in den vergangenen Monaten online und telefonisch ausgeübt, erklärte Ruby unlängst im Inforadio-Interview.
Ich bin registrierte Sexarbeiterin in Deutschland. Das bedeutet, dass ich auch Anspruch auf diese Überbrückungsgelder wie November, Dezember und Neustarthilfe hatte. Und das hat bei mir auch gut funktioniert.
Problematisch allerdings sei, dass die Pandemie Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter noch stärker als zuvor in legale und illegalisierte Prostituierte teile. Denn viele haben ohne festen Wohnsitz, Meldeadresse, Kontonummer und so weiter gar keine Möglichkeit, ein Gewerbe anzumelden oder Hilfe in Sozialämtern und Jobcentern zu beantragen. Viele seien mit Corona noch tiefer in prekäre Lebensumstände abgerutscht, bestätigt Gerhard Schönborn vom Verein Neustart e.V. Der unterstützt Prostituierte am Straßenstrich rund um die Kurfürstenstraße. Frauen waren hier trotz des Verbots die ganze Zeit anschaffen, schlicht aus der Not heraus, berichtet Schönborn.
Aus Armut, um zu überleben oder weil sie Drogen nehmen. Und natürlich ein großer Teil auch, weil sie zur Prostitution gezwungen werden.
Freier wiederum hätten die verschärfte Not der Frauen trotz der Corona-Pandemie auch weiter ausgenutzt.
Wir haben ja da diese 4 sogenannten Verrichtungsboxen. Die sind ja kleiner als der vorgesehene Abstand von 1,50 Meter. Und ich habe das beobachten können, dass ein Mann mit 2 Frauen da reingegangen ist und Ähnliches. Und da wurde nie irgendwie Masken benutzt oder sowas.
Von Freiern, die das Sexkaufverbot ausnutzten, um Gelder zu prellen oder unerwünschte Leistungen einzufordern, berichtet auch Sozialarbeiter Lukas Weber vom Verein Subway. Subway hilft Jungen, Männern und Transpersonen, die anschaffen gehen. Viele von ihnen sind obdachlos. Über die Lockerungen nun ist Lukas Weber froh. Auch mit der Wiedereröffnung von Gaststätten und Bordellen hätten Anschaffende nun wieder mehr Schutz und Sicherheit durch die Öffentlichkeit. Dankbar ist Weber dem Land Berlin dafür,
dass vor allem Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, relativ schnell eine Impfung bekommen sollten. Damit konnten wir über 80 teils von Obdachlosigkeit betroffenen SexarbeiterInnen eine Impfung gewähren, weil es einfach unglaublich wichtig ist, dass gerade Menschen, die nicht einen sicheren Unterschlupf haben, diese Impfung bekommen, um zu sagen, okay, ich kann mich wenigstens vor diesem Virus schützen durch die Impfung.
Auf Nachfrage von Inforadio erklärte die Senatsgesundheitsverwaltung, dass es durch die Lockerungen jetzt viele Terminnachfragen für die Gesundheitsberatung sowie die Anmeldung der Tätigkeit gibt.
Das war der Bericht von Annette Mirsch und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine-Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.